بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Und willkommen zu einer weiteren zu einem weiteren Unterricht über die Gefahren der Zunge. Und zwar die Gefahren der Zunge. Aber bevor wir beginnen, Barakallahu fikum, alle, die auf dem Boden sitzen können, bitte auf dem Boden sitzen. Habt ihr Probleme mit dem Rücken? Jazakumullahu khairan. In der Moschee sitzen wir auf dem Boden. Jazakumullahu khairan. Wer Rückenschmerzen hat, Knieprobleme, ist kein Problem. Ja, Barakallahu fikum. Also, er sagt, die weiteren Probleme und Gefahren der Zunge sind das Scherzen. Und zwar sagt er, das Wenige davon ist nicht verboten, solange es wahr ist. Also man darf Scherze machen, aber erstens nicht zu oft, nicht übertreiben, das ganze Leben nur Spaß und Scherze. Und zweitens, es darf keine Lüge sein. Denn derjenige, der die Menschen zum Lachen bringt, wobei er lügt, der bekommt die Strafe bei Allah tabaraka wa ta'ala. Und An-Nabi sallallahu alaihi wa sallam scherzte ab und zu mal, und natürlich indem er nicht gelogen hat. Und das ist die Kunst, dass du eben etwas sagst und das finden die Menschen dann scherzhaft und können darüber lachen, ohne zu lügen, ohne zu beleidigen, ohne jemanden schlecht darzustellen. Aber indem du andere angreifst und beleidigst und deswegen lachen die Leute, das ist verwerflich. Ein Beispiel, und zwar sagte er zu einem Mann, du mit den zwei Ohren, und das ist ja keine Lüge, ja, das heißt also, jeder Mensch hat zwei Ohren, ja, aber er hat es scherzhaft gesagt. Ja, und wann kann man zum Beispiel, oder wann ist es angebracht, so etwas zu erwähnen, wenn man zum Beispiel jemanden ermahnen möchte, guck mal, du hast zwei Ohren und nur einen Mund, ja, du sollst lieber hören, anstatt so viel zu reden, zum Beispiel. Ein weiteres Beispiel, ein Mann fragte, kam zum Propheten sallallahu alaihi wa sallam und sagte, o Gesandter Allahs, gib mir etwas, auf das ich mitreiten kann, mit hinausziehen kann. Dann sagte er, wir werden dich auf das Kind einer Kamelstute tragen. Er sagte, was soll ich mit dem Kind einer Kamelstute? Da sagte der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, gebären die Kamele etwas anderes als Kamele? Yani, was ist der Aspekt dieser Zuhörer, der dachte, er kriegt jetzt ein kleines Tier, was ihn nicht so lange tragen kann. Aber er meinte nur, dass dieses Kamel eben von einer Kamelstute stammt. Und jedes Kamel wurde geboren. Es gibt ja kein Kamel, das vom Himmel runtergefallen ist. Also dieser Aspekt, an den hatte dieser Zuhörer nicht gedacht. Er dachte, er meint ein klitzekleines Kamelchen, ja, wo nicht kräftig genug ist. Aber An-Nabi sallallahu alaihi wasallam sagte ihm, gibt es Kamele, die nicht geboren werden? Er meint also ein Kamel, das natürlich dich tragen kann. Ebenso sagte er mal zu einer älteren Frau, es tritt keine alte Frau ins Paradies ein. Er hat gesagt, alte Frauen kommen nicht ins Paradies. Und das ist auch nicht gelogen. Denn im Paradies sind alle Menschen wie alt? 33. An-Nabi sallallahu alaihi wa sallam rezitierte dann, inna ansha'nahunna insha'a faja'alnahunna abkara. Wir haben sie ja in einer neuen Schöpfung erschaffen und sie zu Jungfrauen gemacht. Ebenso eine weitere Geschichte. Ummu Ayman berichtete, dass sie vom Propheten sallallahu alaihi wasallam wegen einer Angelegenheit ihres Ehemanns kam. Also sie kam zum Propheten alaihi salatu wasallam. Da sagte er, wer ist dein Mann? Sie sagte, der und der. Dann sagte er, derjenige, der in dessen Auge weiß ist, in dessen Auge Weißes ist. Sie sagte, o Gesandte Allahs, in seinem Auge ist nichts Weißes. Dann sagte er, doch, in seinem Auge ist Weißes. Sie sagte, nein, bei Allah. Da sagte der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, es gibt keinen Menschen, außer dass in seinem Auge auch Weißes ist. Du hast Augapfel, ist doch weiß, oder nicht? Sie dachte, er meint jetzt irgendeine Krankheit. Aber das hat er nicht gemeint. Er sagte nur, der mit dem weißen Auge. Also wir scherzen ja auch. Ich habe den gesehen. Wer den? Der mit der Hose. Millionen Männer haben Hosen an. Ja, das heißt, du willst einfach nur ein bisschen Spaß machen. Du hast aber nicht gelogen. Es ist aber verboten zu scherzen mit Lüge, wie zum Beispiel Aprilscherz oder irgendetwas anderes. Ja, ich wollte nur Spaß machen. Und das ist leider bei einigen verbreitet, dass sie lügen mit Scherzen. Heutzutage ist auch in, ich erstelle ein Video mit KI und sage, hast du das gesehen? Boah, hast du das gesehen? Und ich weiß ganz genau, das ist erlogen und erstunken. Also lügen darf man nicht, auch nicht aus Scherz. Du darfst nicht einfach so ein Bild machen, guck mal, da ist das und das passiert. Weil heutzutage kann ja jeder Videos und Bilder generieren. Ja, ich wollte nur einen Scherz machen, das ist Lüge. Außer du erklärst, guck mal, das ist keine Realität, das ist ein KI und so weiter und so fort. Das heißt, du musst den Zuschauer sagen, guck mal, das ist nicht die Realität, das ist nur erfunden. In einer Überlieferung heißt es, sie ging eilig zu ihrem Ehemann, Ummu Ayman, und begann seine Augen zu betrachten. Da sagte er zu ihr, was ist mit dir? Sie sagte, der Gesandte sallallahu alaihi wasallam hat mir berichtet, dass in deinen Augen Weißes ist. Da sagte er, siehst du denn nicht, das was weiß in meinen Augen ist, ist mehr als das Schwarze. Ihr Ehemann hat es verstanden, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam meinte. Natürlich, ein Mensch denkt sehr oft nicht gleich einfach. Man denkt immer erst an das Kompliziertere. Weil sie denkt, der Nabi sallallahu alaihi wasallam will mir bestimmt etwas sagen, er will mich warnen. Ja, aber das ist natürlich sehr oft so, aber der Nabi sallallahu alaihi wasallam will auch einfach nur mal Spaß machen. Das ist natürlich kein Beleg, dass man mit Frauen Spaß machen kann, dass so alles klar, jetzt reiß ich Witze mit jeder Frau. Nein, nein, sondern erst einmal, das ist sehr, sehr selten, und zwar eine sehr ältere Dame, ja, das ist jetzt kein junges Mädchen oder eine junge Dame gewesen. Also nicht, dass jemand jetzt ableitet, okay, ich darf einfach Spaß und einfach Witze reißen mit Frauen. Nee, das ist nicht erlaubt. Ja, du sollst die Blicke senken und du sollst nicht unnötig mit ihnen reden, wie Allah subhanahu wa ta'ala sagt, damit nicht jemand, dessen Herz krank ist, ein Verlangen hat. Ja, deswegen soll eine Frau darauf achten, wie sie spricht. Und natürlich auch der Mann. Das zweite ist, also der Prophet sallallahu alaihi wasallam vereinigte also hier drei Sachen. Erstens, dass er wahrhaftig war. Und zweitens, dass er eben diesen, alaikum salam, diese Menschen auch gut behandelt hat, indem er auch nicht immer ernst war, ja. Das heißt, auch mal ein bisschen lustig war, alayhi salatu wassalam. Und drittens, das war selten. Das war jetzt nicht die Regel. Du sollst nicht dein ganzes Leben Witze reißen. Es gibt Leute, die lernen sogar Witze auswendig. Die lehnen sich Bücher und lernen Witze auswendig. Und wie viele Ayat hast du gelernt? Keine. Dein Leben ist kein Witz. Ist jetzt nicht so schlimm, du hast mal einen Witz mitbekommen, okay, aber dass du jetzt der Professor für Witze bist, das ist nicht Sinn und Zweck des Lebens. Er sagt, der Autor sagt, deshalb darf man nicht damit argumentieren, wenn jemand ständig scherzen will, denn das Urteil über das Seltene ist nicht wie das Urteil über das Dauerhafte. Nur weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam es ab und zu gemacht hat, darfst du jetzt nicht davon ableiten, okay, ich kann es immer machen. Wenn jemand Tag und Nacht mit zum Beispiel den Abessiniern umginge und mit ihnen ringen würde, könnte er nicht das rechtfertigen damit, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam zugeschaut hat, als die Abessiner geringt haben. Also in der Moschee waren die Abessiner, also heutzutage das Somalia, Eritrea, dieses Gebiet. Und da gab es einige und es waren Ringer. Und Aisha radiallahu anha war natürlich in ihrem Zimmer, in ihrer Wohnung, was neben der Moschee war, und schaute zu. Und der Nabi sallallahu alaihi wasallam schaute auch zu. Kannst du jetzt davon ableiten, okay, von morgens bis abends schaue ich mir MMA. Ich liebe MMA, jeden Boxkampf werde ich jetzt die ganze Nacht durchschauen. Der Nabi sallallahu alaihi wasallam hat auch zugeschaut. Erstens, es war nicht die ganze Nacht, es war nicht sein ganzes Leben. Außerdem war das nicht so, dass sie sich fast halb umgebracht haben, ja, was bei MMA natürlich der Fall ist. Ja, da bleibt ja nichts mehr unverschont. Das heißt also nicht, dass wir einige Aspekte aus dem Leben des Propheten sallallahu alaihi wasallam nehmen und dann verallgemeinern. Das Übermaß im Scherz und das ständige Festhalten daran ist untersagt. Denn es nimmt die Würde. Jemand, der immer lacht und lacht und lacht und lacht, den nennt man nicht mehr ernst. Ja, der sein Ansehen ist dann nicht mehr so groß. Verursacht Groll und Feindschaft. Wenn du mit jemandem scherzt, nicht so oft. Stell dir mal vor, jemand hat irgendetwas, ja, er schläft zu viel, okay? Und dann sagst du einmal, und haben wir wieder verschlafen. Einmal, okay, sehr schön jetzt. Aber stell dir mal vor, du sagst jedes Mal, und verschlafen, und verschlafen, und verschlafen, und keiner mag das. Ja, nicht selbst, wenn ich jeden Tag zu dir sagen würde, du hast zwei Ohren, gell? So, jetzt sage ich, du hast zwei Ohren. Jedes Mal, wenn du hast zwei Ohren, irgendwann sagst du, Junge, es reicht. Oder nicht? Obwohl, du hast mich nicht beleidigt, du hast nichts gesagt, was falsch ist. Aber das ist keine Sache, die wiederholt man unendlich. Erst recht, wenn es eine Sache ist, die einen Menschen selbst belastet. Jemand ist untergewichtig, der andere ist übergewichtig, der eine ist, der hat noch keine Arbeit und immer noch keine Arbeit, und immer noch arbeitslos und Jobcenter geht, gell? Und was soll das? Was hat das jetzt gebracht, außer dass du ihn jedes Mal kränkst? Er versucht es, der eine versucht zuzunehmen, der andere versucht abzunehmen, der eine versucht einen Job zu bekommen, der andere versucht den Abschluss zu bekommen und so weiter. Also kränke nicht die Menschen und am Ende sag, ich habe nur Spaß gemacht. Wer das übertreibt, das macht keinen Spaß mehr. Wobei natürlich Untergewicht, Übergewicht und so, das sind überhaupt keine Themen, wo du scherzen kannst. Ja, die Menschen, die haben eine sehr große Herausforderung. Ist nicht so einfach, ist nicht mehr oder ist doch viel mehr. Ja, wenn das so einfach wäre, würde ja der Körper sofort mitmachen. Es gibt auch genetische Aspekte und so weiter. Das brauchen wir jetzt nicht hier. Oder jemand war jahrelang nicht so gut in der Schule. Kannst auch nicht erwarten, dass der jetzt von heute auf morgen nur noch Einser bekommt. Versetz dich in die Lage dieser Person. Gebe ihm einen guten Ratschlag. Guck mal, du kannst Sport machen. Guck mal, wenn du Proteine machst und nimmst und so, das kann. Gib ihm gut. Aber nerv auch nicht damit. Hast du Proteine genommen? Hast du die Proteine? Kein Mensch mag es andauernd ermahnt zu werden. Und deswegen, Nabi alayhi salatu wasalam selbst hat die Vorträge nicht immer gemacht. Ibn Mas'ud radiallahu anhu sagte, er hat ab und zu uns eine Ermahnung gegeben. Obwohl er der Prophet ist, alayhi salatu wasalam, er kann sagen, setz euch hin, hört mir zu. Das kann er immer sagen. Aber er weiß ganz genau, auch wenn er der edle Prophet ist, alayhi salatu wassalam, auch wenn er geliebt wird, auch wenn sie sich aufopfern für ihn, trotzdem, der Mensch hat ein Maß. Al-Quran, gibt es was Schöneres als Quran? Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, wer nicht mehr die Motivation hat, Quran zu lesen, der soll, also mit anderen Worten, eine Pause einlegen. Du sollst den Koran lesen und du liebst es zu lesen. Okay, dann lege ich eine Pause von 10 Jahren. Ja, das ist keine Pause mehr. Du sollst den Koran nicht vernachlässigen. Aber manchmal sollst du auch mal eine Auszeit nehmen. Das Problem haben wir ja nicht, weil möge Allah uns recht leiten, so viel lesen wir leider nicht, ja, dass wir sagen, boah, ich kann nicht mehr. Aber ich meine diejenigen, die so trainiert sind, die Allahumma barik, die lesen sehr viel, ja, stundenlang. Nimm mal auch eine Pause. Also, was jedoch in kleinem Maß geschieht, so wie die Art des Scherzens des Gesandten sallallahu alaihi wasallam, wie zuvor erwähnt, so bringt es Offenheit und Frohsinn. Die nächste Gefahr der Zunge ist Spott bzw. Verspottung, Beleidigung. Und die Bedeutung von Spott ist Verachtung, Herabwürdigung und das Aufzeigen von Fehlern und Mängeln in einer Weise, die zum Lachen reizt oder die also eine Erniedrigung darstellt. Dies kann durch Nachahmung in Taten und Worten geschehen. Oder durch Gesten und Zeichen. Und alles ist im Islam verboten. Darüber gibt es im Koran und in der Sunna das Verbot. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, ja, ayyuhalladhina amanu, la yaskhar qawmun min qawm. O, die ihr glaubt, kein Volk soll sich lustig machen über ein Volk, über ein anderes Volk. Asa an yakunu khayran minhum. Vielleicht sind die anderen, über die man sich lustig macht, vielleicht sind die anderen besser. وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِسَاءٌ. Auch Frauen sollen sich nicht lustig machen über Frauen. Vielleicht sind die einen Frauen, über die man sich lustig gemacht hat, besser als die anderen Frauen. Dies gilt auch bei Sünden. Du darfst keinen verspotten, also dich lustig machen, über jemanden, der sündigt. Denn wenn das jemand tut, muss er damit rechnen, dass er selbst diese Sünde begeht. Wie oft ist das passiert, jemand, der betet nicht, der betet. Am Ende vernachlässigt er selbst das Gebet. Der hat kein Bad, guck mal, am Ende hat er selbst kein Bad. Wenn du dich lustig machst über die Sünden anderer, wird Allah dich mit dieser Sünde prüfen. Was soll denn das heißen? Da kann ich ja nichts dafür. Doch, doch, Allah wird dich nicht mehr beschützen. Du sündigst diese eine Sünde nicht, weil Allah dich beschützt, nicht weil du so toll bist. Hätte Allah dich nicht recht geleitet, würdest du sündigen. Alhamdulillah, alladhi hadana li hadha. Alles Lob gebührt Allah, sagt Allah Jalla wa Ala, dass er uns zu diesem Recht geleitet hat, also zur Religion. Alhamdulillah, alladhi hadana li hadha. Wa ma kunna linahtadi. Und wir wären nicht recht geleitet, laula an hadana Allah. Hätte Allah uns nicht recht geleitet. Und Allah sagt, كَذَلِكَ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلُ. So wart ihr vorher, bevor ihr den Islam angenommen habt, bevor ihr die Reue vollzogen habt. كَذَلِكَ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلُ. فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ. Aber dann hat Allah euch die Gunst erwiesen, die Gunst der Rechtleitung. Also mach dich nicht lustig. Du bist auch nicht derjenige, der schon seit Geburt Tarawih betet. Aber schon mit 7, ja, eben erst mit 7 und nicht vorher. Und das auch nur, weil Allah dir die Gegebenheiten beschert hat, dass du mit 7 betest. Also mach dich nicht lustig über die, die noch am Stolpern sind. Denn du wirst nicht nur stolpern, sondern in die Schlucht fallen, wenn Allah subhanahu wa ta'ala dich nicht recht leitet. Die nächste Gefahr: das Veröffentlichen von Geheimnissen. Also da sehen wir, welche Gefahren diese Zunge mit sich führt. Welche Sünden man mit der Zunge alles machen kann, möge Allah uns davor bewahren. Das Veröffentlichen von Geheimnissen, das Brechen von Versprechen, die Lüge in Rede und Schwur, all das ist verboten. Außer dort, wo die Lüge erlaubt wurde gegenüber der Ehefrau, oder im Krieg. Was ist der Beleg? Der Nabi sallallahu alaihi wasallam sagte, es ist erlaubt, dass man nicht die Realität oder die Wahrheit sagt, um Menschen nicht zu kränken. Nicht um etwas zu erreichen, was dir nicht gehört. Zum Beispiel, deine Frau hat dir etwas geschenkt, und das gilt natürlich auch für die Frau und Ehemann. Also es ist jetzt nicht nur ein Recht der Männer, ja, gegenüber Frauen, sondern auch Frauen gegenüber Männern. Dein Mann, oh Frau, hat dir was geschenkt und er denkt, das ist das beste Geschenk, was es gibt auf dieser Welt. Dir hat es jetzt nicht gefallen. Dann sagst du, Barakallahu fik, das ist wirklich sehr gut. Die Geste zählt ja, nicht wahr? Auf jeden Fall, aber dieses Parfüm ist jetzt nicht dein Lieblingsparfüm zum Beispiel oder sowas. Aber kränke diese Person nicht. Kränke diese Person nicht. Das heißt, diese Art von Lüge ist erlaubt. Nicht, damit du eben etwas bekommst, was dir nicht zusteht. Oder im Krieg, also bei Gefahren. So wie Ibrahim a.s., als er sagte, als sie in Ägypten waren und der damalige Herrscher, die Ehefrauen, er wollte die Männer erniedrigen, indem er die Ehefrauen weggeschleppt hat. Ist es nicht deine Ehefrau, dann war es ihm egal. Er wollte die Ehemänner erniedrigen, indem er eben ihre Ehefrauen nimmt. Also als gefragt wurde, wer ist die, dann sagte er, das ist meine Schwester. Das war eine Notlüge. Ja, sonst würde ja die Ehefrau verschleppt werden. Das heißt, Notlügen, die wirklich in Not sind, es geht um Leben und Tod, das ist erlaubt. Das allgemeine Prinzip lautet, jedes lobenswerte Ziel, das sich nur durch Lüge erreichen lässt, erlaubt in diesem Bereich die Lüge. Also wenn es eine Notwendigkeit ist. Nicht, okay, ich will Hajj machen, das ist ein lobenswertes Ziel, jetzt fange ich an zu lügen und betrügen. Das ist Quatsch, natürlich nicht. Sondern lobenswerte Ziel im Sinne von Bewahrung des Lebens, Bewahrung deines Vermögens. Du weißt ganz genau, da kommt jetzt ein Dieb und wenn er weiß, das gehört dir, würde er es dir wegnehmen. Oder kein Dieb. Ja, es gibt ja leider ja manchmal in einigen Ländern Beamte. Ja, und gehört dir das? Ja, lass mal ein bisschen, lass mal was rüberwachsen hier. Du sagst, es gehört mir nicht. Das muss ich abgeben, damit er dir das nicht wegnimmt, weil das ist so ein korrupter Beamter, der würde dir das wegnehmen. Da sagt er, okay, alles klar. Ja, aber nächstes Mal vergiss nicht ein bisschen für mich. Ne? Dieser, der fürchtet Allah nicht. So was soll ich jetzt machen? Soll ich ihm sagen, ja, das ist meine Ware und es, also es geht jetzt nicht um illegal, haram und ja, sondern das ist wirklich dir, aber es ist ein korrupter Beamter, der will das ausnutzen und du weißt, manche, denen ist egal, ob es dir gehört oder nicht. Aber du weißt, wenn ich sagen würde, es ist nicht meins, dann würde mich in Ruhe lassen. Bitte schön, das ist eine Notlüge. Ja. Er sagt, und wenn dieses Ziel verpflichtend ist, so wird die Lüge verpflichtend. Also die Bewahrung des Lebens, Bewahrung der Seele, die Bewahrung der Familie, das sind ja notwendige Sachen. Dann ist, wenn es nicht anders geht, die Notlüge erlaubt. Dennoch soll man die Lüge so weit wie möglich meiden. Erlaubt sind Andeutungen. Gemäß der Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam, wahrlich in Andeutungen liegt eine Möglichkeit der Lüge zu entkommen. Inna fil ma'arid manduhatan 'anil kadhib. Was sind Andeutungen? Also du redest um den heißen Brei. Damit du nicht lügst, redest du um den heißen Brei. Ja, einige Gelehrte nennen Nabi sallallahu alaihi wasallam, als er auf der Reise war und da kam jemand und er befürchtete, dass er ihm etwas antut oder den Mekkanern ausliefert, dann sagt er, woher kommst du? Dann sagte er, aus Ma. Ma ist was? Wasser. Dieser Mann dachte jetzt nicht, der redet über Wasser. Ma, ah, das ist bestimmt irgend so eine Stadt. Also, er wusste ja, dass er nicht die ganze Welt besucht hat. Aus Ma? Okay, alles klar. Hat der Prophet gelogen? Alayhi salatu wassalam? Nein. Aber das sind dieses Andeutung. Ja? Also, er sagt was, der Zuhörer versteht etwas, aber du meinst was anderes. Und es ist nicht gelogen. Ich meine, in Notsituationen darfst du selbst lügen, ja? Wenn es nicht anders geht, um Leben und Tod geht's. Aber, damit du gar nicht erst lügst, gibt es diese Möglichkeit anzudeuten. Und Imran ibn Husayn radiallahu an sagte auch, wahrlich in den Andeutungen liegt eine Möglichkeit der Lüge zu entkommen. Und Umar radiallahu an sagte, genügt es denn nicht, dass in den Andeutungen das ist, was den Muslim von der Lüge fernhält. Das heißt also, der Muslim, wenn er weiß, irgendwelche Worte würden ihm Probleme machen, dann beschreibe es um, ohne diese Worte zu benutzen. Aber es gibt Leute, die verstehen das nicht. Wenn du nicht bestimmte Begriffe benutzt, das ist ein Feigling, der hat keinen Mut, keine irgendetwas, ja. Vielleicht habt ihr es ja mitbekommen, wie oft hat man gegen Imame geredet, während der Khutbah sogar. Müsst ihr euch mal vorstellen. Die kommen während der Khutbah, schreien in der Moschee, warum nennst du nicht Razza? Der Imam sagt, oh Allah hilf den Muslimen. Ja Rabbi, hilf den Unterdrückten. Ja Rabbi, stehen den Muslimen bei. Ja Rabbi. Er hat Razza nicht erwähnt. Razza, sind das keine Muslime? Sind die nicht unterdrückt? Wenn der Imam sagt, steh ihnen bei, meint er nicht diese? Nein, du musst Razza sagen. Aber das kann sein, dass er dadurch zum Beispiel Probleme bekommt. Und es gibt's tatsächlich. Und derjenige, der darüber nicht Ahnung hat, dass es zu Problemen kommen soll, der soll schweigen. Der soll einfach schweigen. Weil diejenigen, die das immer erwähnen und so weiter, die selbst haben ihren Namen umgedeutet. Zum Beispiel die Hizb ut-Tahrir, diese Sekte. Die sagen nicht, wir sind Hizb ut-Tahrir. Sie sagen, wir sind Realität Islam, wir sind Botschaft Islam, wir sind, was gibt's noch für Seiten? Aha, also ihr dürft andere Begriffe benutzen. Einer von denen sogar hatte sein Account, hieß Realität Islam oder eins von diesen Dingen. So, hat er umgeändert in seinen Namen. Das ist halal, das darfst du. Aber der Imam, der sagt, ja Rabbi, steh unseren Geschwistern bei. Ja Rabbi, die Unterdrückten stehen bei. Der ist ein Feigling. Das ist ein Messen mit zweierlei Maß. Wenn du das machen darfst, weil du nicht mutig genug bist, zu sagen, du bist von Hizb ut-Tahrir, warum sagst du nicht, dass ein Imam das sagen kann, dass er sagt, Allah, hilfe den Unterdrückten, hilfe denjenigen, die verhungern. Wen meint er denn, bitteschön? Er meint die Muslime in Gaza, möge Allah ihnen beistehen, möge Allah sie bewahren. Das heißt also, diese Ma'arir, diese Andeutungen im Islam reichen sie vollkommen aus. Aber das Problem ist, die Leute wollen Show. Einer hat ja geschrien. Und dann sagt er noch, wir beten nicht hinter dir. Und dann kommen diese Leute und rechtfertigen das auch noch. Sagen, ja, das muss man verstehen. Was muss man verstehen? Ibn Umar, radiallahu an, Ibn Umar, der Gefährte, betete hinter al-Hajjaj ibn Yusuf, dieser ungerechte General, der die Menschen getötet hat, der hat die Kaaba mit Steinen beworfen, bombardiert hat er sie. Aber wenn man keine Ahnung von Islam hat, sondern nur aus Emotionen redet, dann kommt so ein Unsinn heraus. Aqidat Ahlus Sunnati wal Jama'a lautet, wir beten hinter jedem Rechtschaffenen und hinter jedem nicht Rechtschaffenen Muslim. Ist er ein Muslim? Er ist Muslim, khalas. Aber er hat Sünden, ja, aber er ist ein Muslim. Der Imam. Hat er jetzt Alkohol getrunken, dass du sagst, später nicht hinter ihm? Hat er jetzt irgendeine Sünde in der Öffentlichkeit gemacht, dass du sagst, er betet, ich bete nicht hinter ihm? Er hat kein Dua gemacht, indem er den Begriff Razza genannt hat. Und das reicht aus, dass du sagst, später nicht hinter dir? Und dann werden solche Leute noch bekräftigt. Das hat nichts mit Islam zu tun. Nichts mit Wissen zu tun. Das sind Leute, die folgen ihren Neigungen, die folgen ihren Emotionen, emotionsgeladene Juhal, Unwissende. Und deswegen kommt so, yani du darfst die Predigt unterbrechen. Was ist das für ein Fiqh? Du darfst die Predigt unterbrechen, du darfst in der Moschee brüllen. Und dann kommen diese Leute mit Beispielen, ja, aber es gab einen Sahabi, der hat dem Kalifen gesagt und dies. Ja, weil dieser Kalif einen Fehler gemacht hat. Einen tatsächlichen Fehler. Es gab einen,
Der hat in Eid al-Fitr oder al-Adha, wie machen wir das? Wir beten zuerst und dann die Khutbah. So, da kam einer der Kalifen und hat gesagt, wisst ihr was, die Leute gehen immer weg nach dem Gebet, die bleiben nicht zur Khutbah. Ich mache zuerst die Khutbah und dann beten wir, so wie Jumu'ah. Da kam jemand und hat gesagt, das geht nicht. Ja, weil das falsch ist. Aber was ist falsch daran, zu sagen, ja Rabbi, unterstütze die Unterdrückten. Ja Rabbi, hilf denjenigen, die verhungern. Ja Rabbi, bringe ihnen Essen. Was ist daran falsch? Er hat nicht Razza gesagt. Was ist das für ein Schwachsinn? Und deswegen müssen wir unsere Religion lernen, so wie die Gelehrten es uns beigebracht haben. Und nicht einfach emotionsgeladen, einfach so drauf los schreien. Also, diese Andeutungen reichen vollkommen aus. Und das ist gang und gäbe, auch bei den Gelehrten früher, zum Beispiel Ibn Abi al-Izz al-Hanafi, rahimahullah ta'ala, lebte zu einer Zeit, der konnte nicht Namen wie Ibn Taymiyyah und Ibn al-Qayyim zitieren. Es war eine Zeit, wenn du sagst, Qala ibn Taymiyyah, warst du weg vom Fenster. Und obwohl er es nicht so genannt hat, wurde er trotzdem abgesetzt. Er war Richter und wurde abgesetzt. Weil er hat nicht das gepredigt, was eben der Staat damals wollte. Sondern eben die Aqidah von Ahlus Sunnati wal Jama'ah. Aber er hat sein Kommentar zur Aqidah Tahawiyyah aus welchen Werken? Aus den Werken von Ibn Taymiyyah und Ibn al-Qayyim. Das heißt, manchmal lässt du den Namen des eigentlichen Autors weg, nicht im Sinne eines Plagiats. Das ist natürlich Betrug, weil du sagst, guck mal, ich habe diese wissenschaftliche Arbeit eigenständig. Es geht um eine Situation, in der es eine Gefahr ist, wenn du zum Beispiel diesen Namen erwähnst. Oder es gibt Leute, wenn du denen sagst, Ibn Baz sagt, ach, diese Wahhabit. Okay, dann lass den Namen weg. Es gibt eine Geschichte, einmal hat man ein Buch gebracht, aber den Titel weggenommen. Ein Buch von Muhammad ibn Abdul Wahhab, rahimahullah. Und hat es einem gegeben und hat gesagt, MashaAllah, da steht, qala Allah, qala Rasulullah, qala Allah, qala Rasulullah, sallallahu alaihi wasallam, qala Allah, qala Rasulullah, sallallahu alaihi wasallam, Allahumma barik. Sehr schönes Buch. Und er sagt, ja, siehst du, das ist von Muhammad ibn Abdul Wahhab. Was? Das geht's nicht. Nein. Und so weiter. Manchmal gibt es Menschen, die wollen die Wahrheit nicht hören. Warum? Nur wegen einem Namen. Also lass dieses Hindernis weg. Rufe zu Allah auf. Rufe zum Glauben der Gefährten auf. Es muss nicht unbedingt dieser eine Name sein. Egal was passiert, komme was wolle, ich muss diesen Namen nennen. Nein, so ist das nicht. Sage die Wahrheit, du sollst die Wahrheit nicht verfälschen, aber sage sie intelligent und weise zu einem bestimmten, zum angemessenen Zeitpunkt auf angemessener Art und Weise. An-Nakhai rahimahullah sagte zu seiner Bediensteten, die bei ihm war, also früher gab es ja Sklaven und Sklavinnen und die haben ja gearbeitet dann in den Häusern auch. Und der hatte eine Bedienstete. Und wenn jemand ihn nach ihm verlangt hat, ihn gerufen hat, dann hat er ihr gesagt, sag ihnen, sucht ihn in der Moschee. Er war zu Hause. Und er wollte und konnte jetzt nicht mit Menschen reden. Er hat nicht gesagt, sag ihnen, er ist nicht da. Das wäre ja gelogen. Und es geht jetzt nicht um eine Notsituation, dass du sagst, ach was, guck mal, die Nerven, ich lüge jetzt. Nein, nein, das ist keine Notsituation, wo du sagen kannst, die Lüge ist erlaubt. Also was machen wir? Andeuten, also anders formulieren. Indem er sagte, sag ihnen, sucht ihn in der Moschee. Hat sie da gelogen? Nee, sucht ihn in der Moschee. Sie werden ihn dort nicht finden. Ja gut, aber dann wird er vielleicht später in der Moschee sein. Sie gehen zum Beispiel zum nächsten Gebet. Auf jeden Fall, er hat nicht gelogen. Das nächste Übel der Zunge, eines der schlimmsten und verheerendsten Übel, das Lästern, die üble Nachrede, Al-Ribah. Allah subhanahu wa ta'ala hat im Koran davor gewarnt. La yaghtab ba'dukum ba'da, keiner soll über den anderen lästern. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumu, will denn einer von euch das Fleisch seines Bruders als Kadaver zu sich nehmen, obwohl man es verabscheut? Dieses Gleichnis, das Allah Azza wa Jal gibt, deutet auf die Hilflosigkeit der Person, über die man lästert. Der Tote, kann der sich wehren? Der kann sich nicht wehren. Und so ist derjenige, über den du lästerst. Er ist ja nicht da. Er kann sich nicht verteidigen. Du sagst, er hat das und das und das und das. Er ist aber nicht da. Er kann das nicht gerade also richtig stellen. Ist genauso, als ob du diesen Bruder, über den du geredet hast, als Kadaver, also er ist gestorben und du bist dieser Kannibal, der ihn auffrisst. Möge Allah uns davor bewahren. Und das ist eine gewaltige Sünde. Ein Nabi sallallahu alaihi wasallam sagte, gewiss euer Blut, euer Besitz und eure Würde sind euch gegenseitig verboten. So wie du nicht klauen darfst, so wie du einen nicht töten darfst, darfst du einen Menschen auch nicht entwürdigen, indem du über ihn redest. Und ein Nabi sallallahu alaihi wasallam sagte, o ihr, die ihr nur mit der Zunge glaubt, während der Glaube noch nicht in euer Herz eingetreten ist, verleumdet nicht die Muslime und spürt nicht ihre Fehler auf. Denn wer die Fehler seines Bruders aufspürt, dessen Fehler wird Allah aufspüren. Und wen Allah in seinen Fehlern aufspürt, den wird er bloßstellen, selbst wenn er sich inmitten seines Hauses befindet. Möge Allah uns bewahren. Möge Allah uns bewahren. Es gibt kranke Menschen, die suchen die Fehler der anderen. Die suchen nach den Fehlern. Sie freuen sich, wenn sie einen Fehler bei ihrem Bruder gefunden haben. Das ist ein Unterschied, ob du nicht suchst, aber du hast den Fehler mitbekommen. Oder ob du auf der Suche nach Fehlern bist. Du bist dann krank. Ich mach's für Allah, du bist krank. Wie ein Vampir bist du. Du suchst nach deiner Beute. Aber wenn, du hast nicht gesucht, aber, subhanallah, du hast es mitbekommen, ist wieder was anderes. Und du versuchst es aufzuklären und so, das ist was anderes. Aber du suchst, du schnüffelst und suchst nach Fehlern, das ist krank. Und was ist die Strafe? Allah wird dich bloßstellen. Allah wird dich bloßstellen. Und wenn du dich einsperrst in deiner Wohnung, du gehst nicht mehr raus, du redest mit keinem, du wirst nichts machen, Allah wird deine schlimmen Seiten der Öffentlichkeit preisgeben. Möge Allah uns vor der Bloßstellung bewahren. Ja Rabbi, bewahre uns vor der Bloßstellung. Und der Nabi sallallahu alaihi wasallam, also dieser Hadith ist ein schwacher Hadith. Es heißt, ja, deswegen auch die Formulierung muss man aufpassen. Wenn man einen schwachen Hadith überliefert, dann sollte man nicht sagen, der Nabi sallallahu alaihi wasallam sagte, sondern es heißt, dass der Prophet sagt. Es wird gesagt, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt. Auf jeden Fall dieser Hadith, den hat der Autor erwähnt, aber der ist schwach. Hütet euch vor der üblen Nachrede, denn sie ist schlimmer als Sinne. Wahrlich, ein Mann kann Unzucht begehen oder trinken, dann bereut er. Und Allah nimmt seine Reue an. Doch derjenige, der üble Nachrede begeht, dem wird Allah nicht vergeben, bis sein Bruder ihm vergibt. Dieser Hadith, dieser Wortlaut, den hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam nicht gesagt. Aber die Bedeutung ist natürlich richtig. Nicht, dass üble Nachrede schlimmer als Zina ist. Zina oder Alkohol sind die schlimmsten Sünden, ja. Aber die üble Nachrede ist auch eine gewaltige Sünde. Aber was ich meine, ist das andere. Derjenige, der Alkohol trinkt oder derjenige, der Zina begeht, ein Muslim jetzt, möge Allah uns bewahren, der weiß ja, es ist verboten. Der gibt's ja zu. Aber derjenige, der die üble Nachrede vollzieht, der lästert. Manche denken, sie dienen Allah damit. Ich muss über ihn reden, ich muss vor ihm warnen, ich muss dies und jenes. Und dann redet er schlecht über Gelehrte sogar. Dieser Heuchler, Udhu Billah, dieser Palastgelehrte, diese verrückten Menschen, diese Menschen, die überhaupt keinen Verstand mehr haben, obwohl sie haben kein Herz mehr, sie vergessen, dass die Engel das alles aufschreiben. Dieser Verrückte, dieser Heuchler, dieser Palastgelehrte, dieser Käfer, dieser Mel'un, das wird doch alles aufgeschrieben. Und diese werden dich Yawm al-Qiyama anklagen. Jeder braucht Hasanat Yawm al-Qiyama. Jeder. Also, dass du denkst, also ich kann einfach so drauf losreden, den beleidigen, den verspotten, ich kann über den schlecht reden, den verleumden, irgendwas erfinden. Ist mir nichts passiert. Ja, in der Dunya nicht. Und keine Angst, es wird dir noch was passieren. Keine Angst. Die Quittung kriegst du in der Dunya. Nabi sallallahu alaihi wasallam sagte, zwei Sünden werden in der Dunya bestraft vor Yawm al-Qiyam. Also nicht, dass Yawm al-Qiyam keine Strafe ist, sondern plus Yawm al-Qiyam. Ungerechtigkeit und schlechter Umgang mit den Eltern. Da bezahlst du die Quittung sofort. Und die Menschen zu verleumden, das ist ungerecht. Der Nabi sallallahu alaihi wasallam sagte, wer über einen seinen Bruder sagt, was nicht stimmt, den wird Allah aus der Brühe der Höllenbewohner zu essen geben. Sie fragten, was ist diese Brühe der Höllenbewohner? Er sagte, es sind ihre Ausscheidungen. Möge Allah uns davor bewahren. Möge Allah uns davor bewahren. So wie aus deinem Mund nur Müll rausgekommen ist, dieser Heuchler, dieser Palastgelehrte, so wirst du auch nur Müll essen, Yawm al-Qiyama in der Hölle. Möge Allah uns davor bewahren. Die Leute denken, ich mache einfach mal einen Kommentar. Oder ich teile einfach ein Video, wo sich jemand lustig macht über die anderen. Das wird alles geschrieben. Du hast ein Like gemacht, du hast geteilt, du hast gepostet. Das wird alles geschrieben von den Engeln. Yawm al-Qiyama bist du da, du denkst, ja Rabbi, Alhamdulillah, ich habe Ramadan gefastet und Hajj habe ich und Umrah, mashallah, 5 Umrah habe ich gemacht und so weiter und so fort. Das ist Berge, eine ganze Alpenlandschaft von Sünden. Ja, Latif, ja, was ist das? Das sind die Likes. Und das ist Status. Und das ist nochmal, und das ist geteilt. Und das ist kommentiert. Und das sind alles Berge an Sünden. Jeder, der dieses Video sieht, und je mehr geliked wird, umso mehr wird es ja verbreitet, oder nicht? Diese Algorithmen. So, jeder, der dieses Video sieht, du kriegst die Sünde dafür. Noch einer, der es gesehen hat. Wie viele Klicks? Ein Klick, zwei Klicks, drei Klicks, 1 Million Klicks. Viel Spaß. Viel Spaß. Ist das nicht lebensmüde? Also sei dir bewusst, was du teilst oder was du likest oder was du kommentierst. Das hat einen Einfluss. Genauso diejenigen, die Videos teilen, wo Frauen unbekleidet sind oder wo Musik enthält. Ja, aber ich wollte nur diese Ungerechtigkeit aufdecken. Durch nackte Frauen? Durch Musik? Heben wir die Ungerechtigkeit auf? Der Muslim muss nach seinen Geboten leben und auch verantwortungsbewusst sein. Für dich ist diese Frau nicht attraktiv, für den anderen schon. Und jetzt? Es reicht ja nur, dass der andere, der dieses Video gesehen hat, mit Begierde hinschaut und seine Blicke nicht senkt. Wegen wem? Wegen dir. Viel Spaß. Yawm al-Qiyama, du hast diese Dame mit Begierde angeschaut. Ja, Rabbi, ich hab sie nicht, die gefällt mir doch gar nicht, ich hab sie nicht, ja, du nicht, aber du warst Grund, dass der andere sie angeschaut hat. Deswegen halten wir uns an die Gebote. Also, wie gesagt, dieser Hadith ist zwar schwach, aber die Bedeutung, also jedenfalls teilweise, ist richtig. Ali ibn al-Hussein sagte, hüte dich vor der üblen Nachrede, denn sie ist die Speise die Soße, also eher gesagt, ja, die Soße der Hunde unter den Menschen. Ja, Latif, ja Rabbi. Ja, Latif, ja Rabbi. Lästern, das ist deine Speise. Möge Allah uns davor bewahren. Was ist nun üble Nachrede? Das bedeutet, dass du über deinen abwesenden Bruder oder eben Schwester das erwähnst, was er verabscheuen würde, wenn er es mitbekommen würde, dass du über ihn geredet hast. Sei es ein Mangel an seinem Körper, wie zum Beispiel Schielen, Blindheit, Kahlheit, übermäßige Größe oder Kleinheit oder in seiner Abstammung. Zum Beispiel, wenn du sagst, dein Vater ist aus irgendeinem bestimmten Land, ja, und dem du dich eben lustig machen möchtest darüber. Oder du sagst, er ist ein Frevler. Oder in seinem Charakter, er ist übel gelaunt, geizig, hochmütig. Oder in seiner Kleidung, er trägt lange Gewände, weite Ärmel, schmutzige Kleidung. Der Beweis dafür ist der Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam, indem er nach Riba gefragt wurde, alayhi salatu wassalam. Er sagte, es ist, dass du deinen Bruder mit etwas erwähnst, was er verabscheut. Was soll das heißen? Er will nicht, dass man so über ihn redet. Er will das nicht. Er möchte nicht, dass du dieses Thema mit anderen behandelst. Der Nabi sallallahu alaihi wasallam wurde gefragt, was ist, wenn das, was ich über meinen Bruder sage, tatsächlich vorhanden ist? Ich lüge ja nicht. Der ist wirklich faul. Ich lüge ja nicht. Der hat wirklich keinen Abschluss. Ich lüge ja nicht. Der ist wirklich geizig. Das ist wirklich so. Das weiß die ganze Welt. Ich habe ja nicht gelogen. Da sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, wenn es tatsächlich vorhanden ist, was du sagst, so hast du ihn verleumdet. Und wenn es nicht vorhanden ist, dann hast du ihn verleumdet und gelogen. Also dann, das erste ist, dann hast du ihn über ihn gelästert und das andere, dann hast du ihn verleumdet. Also das erste ist Lästern. Das andere ist Verleumdung. Du lügst ja. Rufmord. Er sagt nun und wisse, alles, was auf Tadel oder Herabwürdigung hindeutet, gehört zur Riebe. Ob es mit Worten geschieht oder anders, etwa durch Gesten, Augenzwinkern oder durch Schreiben mit dem Stift, heutzutage, ob auf TikTok oder Instagram oder im Status, egal wo. Er sagt, denn der Stift ist eine der beiden Zungen. Das ist ein Sprichwort. Der Stift ist eine der beiden Zungen. Denn du kannst eine Information weitervermitteln durch Worte, die du aussprichst, oder durch Worte, die du aufschreibst. Also es ist auch eine Zunge. Deswegen heißt ja auch die Sprache im Arabischen Lisan. Allah sagt, bilisan in Arabi. Mit einer arabischen Sprache. Aber was benutzt er? Lisan, Zunge. Weil die Sprache ist das, was du, also das ist das Medium, womit du diese Informationen vermittelst. Er sagt, und achtet mal auf diese Sache. Wie lange haben wir noch bis Isha? Jazakallahu khairan. Er sagt, und die abscheulichste Form der Riebe ist diejenige der Scheinheiligen, die sich selbst für fromm halten. Wenn jemand erwähnt wird, sagen sie etwa, Alhamdulillah, der uns nicht mit dem Besuch bei den Herrschenden geprüft hat oder mit der Gier nach weltlichem Besitz. Diese Sorte von Menschen, die sagen nicht, oh, der hat, und der sagt nicht, Alhamdulillah, dass ich das nicht habe. Aber was meint er? Er meint nicht, Allah zu danken, sondern er will den anderen damit angreifen. Imam Malik, rahimahullah, eines Tages kam einer zu ihm und beklagte sich. Er sagte, einer sagte,
vor mir, er sagte, also lieber mit Namen, damit wir es verstehen. Also Abdullah und Abdurrahman, okay? Abdullah sagte, meine Mutter ist eine ehrenvolle Frau. Da sagte Al-Imam Malik, Abdullah wird bestraft. Sekunde mal, aber was hat er jetzt gesagt? Er hat gesagt, meine Mutter ist ehrenvoll. Ja, was wollte er damit sagen? Er wollte damit sagen, aber deine Mutter nicht. Wisst ihr das mit diesem Ton? Also meine Mutter, Alhamdulillah, ja. Was will er damit sagen? Er meint damit, aber deine Mutter nicht. Also hat er gesagt, wird er bestraft. Das ist Verleumdung. Angriff auf die Würde dieser Frau. Qadhf al-Muhsanat. Und deswegen muss man aufpassen. Muss man aufpassen, was man sagt und was man redet. Er sagt also, es gibt Leute, die sagen, Alhamdulillah, ich habe diese Prüfung nicht. Er meint nicht wirklich, dass er Allah anfleht. Nein, stell dir mal vor, du wärst in seiner Situation. Dieser Gelehrte, ja, den du kritisierst. Natürlich dürfen wir sagen, dass ein Fehler ist. Wir sagen ja nicht, Gelehrte sind unfehlbare Menschen, Propheten, die, nee. Aber mit welcher Einstellung? Hochmut oder mit Demut? Ya Rabbi, Alhamdulillah. Alhamdulillah, Ya Rabbi, dass du mich nicht geprüft hast damit. Nicht dieses Überhebliche. Denn stell dir vor, du wärst in dieser Situation, dieses einen. Vielleicht hättest du viel Schlimmeres getan. Das ist keine Rechtfertigung von Fehlern, sondern es ist eine Einkehr, dass du erkennst, Allah hat mich nicht geprüft. Alhamdulillah. Aber das meint er ja hier nicht. Er meint die Überheblichkeit. Oder er sagt, wir suchen Zuflucht bei Allah vor Mangel an Schamgefühl. Er meint nicht diesen Dua. Oder wir bitten Allah um Unversehrtheit. Du siehst jemanden, der macht irgendwas, sagst, Astaghfirullah. Er meint jetzt nicht, er bittet Allah um Vergebung. Er will zeigen, guck mal, was das für ein Typ ist. Mach doch Dua für ihn. Möge Allah ihn recht leiten. Möge Allah ihn vor dieser Sünde bewahren. Natürlich, wenn jemand es sagt, Astaghfirullah, A'udhu Billah und so weiter, und er meint es wirklich ernst, bitteschön, hier geht es nicht darum. Es geht darum, es gibt diese Überheblichen, die religiösen Aussagen, Redewendungen benutzen, um den anderen anzugreifen. Und das ist, er sagt, das ist die schlimmste Form der Riebe. Er sagt, sie verbinden damit die Herabwürdigung des Erwähnten mit der Selbstlobpreisung. Manche von ihnen sagen auch, wenn jemand erwähnt wird, dieser arme Mann ist mit einer großen Plage behaftet. Möge Allah uns und ihm vergeben. So zeigen sie scheinbar Fürbitte, während sie in Wahrheit Tadel beabsichtigen. Und das weiß Allah. Von außen können wir das nicht mitbekommen. Wir wissen ja nicht, was du in deinem Herzen meinst, aber Allah weiß es. Also wenn du über Menschen redest mit Überheblichkeit, dann hast du dich selbst mit diesem Pfeil getroffen. Und dann wird Allah dich nicht mehr bewahren und nicht mehr beschützen. Weil du denkst, du bist der Meister. Also, Alhamdulillah. Ja, die beten nicht, gell? Ja, Astaghfirullah. Dann wird Allah dich prüfen mit einer Krankheit, mit irgendeinem Problem. Du hast keine Zeit mehr. Du sagst, oh, Gebet, verpasst, macht nichts, spät nachher und so. Und dann nächstes Problem. Allah lässt dich nicht in Schutz, erinnert dich nicht an das Gebet. Glaubst du, du bist derjenige, der sich an das Gebet erinnert? Du bist dieser Meister und dieser Kluge, ich erinnere mich an die Gebete. Es ist immer Allah, der dich immer aufs Neue an das Gebet erinnert. Würde Allah dir diese Erinnerung nicht geben, du würdest an kein Gebet dich erinnern. An kein einziges. Und wisse, derjenige, der einer Riebe zuhört, ist an ihr beteiligt. Er wird nicht von der Sünde des Zuhörers befreit, des Zuhörens befreit.
außer er missbilligt sie mit seiner Zunge. Wenn er aber Furcht verspürt, dann soll er sie wenigstens in seinem Herzen ablehnen. Es kann sein, du kannst nicht reden, weil Allahu a'lam, du würdest verhaftet, man würde dir etwas antun, zusammenschlagen, Allahu a'lam. Deswegen bist du ruhig. Wenn dem so wäre, dann zumindest im Herzen verabscheuen. Und wenn er imstande ist, aufzustehen oder das Gespräch durch ein anderes zu unterbrechen, dann ist er dazu verpflichtet. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, dieser Wortlaut ist auch daif, aber gleich kommt einer der sahih. Daif ist also schwach, nicht authentisch. Wer dabei ist, wenn ein Ungläubiger erniedrigt wird und er die Möglichkeit hat, ihn zu verteidigen, aber dies nicht tut, den wird Allah, der Erhabene, vor allen Geschöpfen erniedrigen. Das ist unterlassene Hilfeleistung. Dein Bruder braucht dich. Du sollst ihn verteidigen und du unterlässt das? Der Authentische jetzt. Der Nabi sallallahu alaihi wasallam sagte, wer einen Gläubigen vor einem Heuchler schützt, der ihn verleumdet, dem wird Allah am Tag der Auferstehung einen Engel entsenden, der sein Fleisch vor dem Feuer der Hölle beschützt. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Wenn du dich einsetzt für deine Geschwister, du verteidigst deine Geschwister, jemand redet schlecht, sagt Taqillah. Warum redest du so? Ja, aber der ist faul und guck mal, der ist nicht da, also red nicht über ihn. Ja, also ist Faulheit gut, darum geht's nicht. Es geht darum, er ist nicht da, er kann sich nicht verteidigen. Du willst auch nicht, dass Leute über dich reden, oder nicht? Setz dich ein für deinen Bruder. Was passiert dann, wenn deine Sünden zu viele sind und du eigentlich in die Hölle kommen müsstest? Kommt dann ein Engel und er bewahrt dich. Und lässt sich nicht in die Hölle rein. Weil Allah Azza wa Jal diesen Engel schickt. Warum? Weil du deinen Bruder verteidigt hast. Wie ist es dann, wenn wir unseren edlen Propheten alayhi salatu wassalam verteidigen? Indem wir was machen? Indem wir aufklären. Indem wir zeigen, wie liebevoll er war. Was für ein edler Mensch er war. Dass diese Lügen über den edlen Propheten sallallahu alayhi wasallam falsch sind. Indem wir den Menschen beibringen. Aber wenn du nicht deinen Beitrag dazu leistest, du klärst nicht auf über den Propheten sallallahu alaihi wasallam, wer rettet dich dann vor dem Höllenfeuer? Also leiste du deinen Beitrag, den Ruf des Propheten sallallahu alaihi wasallam zu verteidigen. Natürlich nicht, indem du Verbrechen begehst, sondern indem du mit schönen Worten, mit Weisheit, mit Nachsicht die Menschen zu Allah subhanahu wa ta'ala aufrufst. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns vor unserer Zunge bewahren. Möge Allah azza wa jal uns vor den Sünden der Zunge bewahren und unsere Sünden der Zunge vergeben und alle anderen Sünden auch. Wa sallallahumma wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.